Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des King George Jazzcast. Bin nämlich heute an einem schön strahlend, aber etwas kühleren Montag im Dezember 2021 einen Gast begrüßen darf, von dem es heißt, erzähl zu den vielseitigsten und interessantesten deutschen Jazz-Trompeten-Solisten seiner Generation. Und ich freue mich, dass wir hier in der nächsten guten halben Stunde, wie ihr das von uns gewohnt seid, dem Menschen hinter diesen Attributen ein wenig näher kommen, seiner Leidenschaft für die Musik und seiner persönlichen Geschichte. Herzlich willkommen, Peter Potschka. Schön, dass du hier bist, Peter.
Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich.
Ja, ich habe schon gesagt, es ist ein Montag und das heißt, gestern war Sonntag, aber nicht irgendein Sonntag, es war der zweite Advent. Und ich wollte dich gleich mal fragen, ob du damit etwas verbindest, ob du so jemand bist, der jetzt um diese Jahreszeit so schon langsam in Weihnachtsstimmung kommt.
Also grundsätzlich bin ich sehr katholisch, als katholischer Rheinländer, als rheinischer Junge aufgewachsen und von daher sind das schon meine Roots, so Advent und auch mit einer gewissen, komme ich heute nicht mehr so wahnsinnig viel zu, auch mit Familie und Musik, aber mit einer gewissen kirchlichen Anbindung, also von der Wahrnehmung und sowas, das bedeutet mir das auf jeden Fall schon was. So richtig in den Weihnachtsmodus zu kommen, ist aufgrund dieser ganzen Hiobsbotschaften, die wir ja alle, brauchen wir nicht näher darauf einzugehen, ich sag nur grobes Stichwort Corona und Co. Also in so eine Weihnachtsstimmung zu kommen, ist im Moment für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, nicht so ganz einfach. Also irgendwie auf der anderen Seite ist diese Heilsnachricht, die vielleicht hinter dem Ganzen auch steht, da ist jemand in die Welt gekommen, der ein bisschen Licht in diese dunkle Zeit bringt. Die ist, glaube ich, aktueller denn je, wenn man sich diese ganzen medialen Nachrichten anguckt. Und von daher bedeutet mir das schon was. Und sagen wir mal, mehr dieser Adventsgedanke als Vorbereitung auf Weihnachten als jetzt dieses Event Weihnachten an sich. Das ist schön, Familie und so. Aber doch, also wenn ich so drüber nachdenke, also ich kann da schon was mit anfangen mit der mit dieser Message, die dahinter steht, auf jeden Fall.
Als Musiker tendenziell auch vielleicht auch eine spirituelle Ader, vor allem als Jazzmusiker, weil ich meine, das hat ja auch was, ne? Spirituelles.
Ja, kann man sagen. Also je älter ich werde, desto mehr bedeutet mir das eigentlich was, muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, ich eben schon angedeutet habe, sehr kirchliche, bin in der, können wir vielleicht später noch darauf eingebinden, in der Kirchenmusik groß geworden, unter anderem, und habe eine sehr enge Bindung auch zu klassischer Musik durch mein Elternhaus und so, wie ich so groß geworden bin. Also der Jazz kam dann etwas später. Also von daher diese spirituelle Ader, die sich mit der Musik verbindet, gerade in so, sagen wir mal, auch im religiösen Kontext, die ist auf jeden Fall gegeben bei mir. Also allein schon so, wie ich aufgewachsen bin und von meinen ganzen Roots her, ja. Mhm.
Ja, da lass uns auf jeden Fall gleich drüber reden. Das finde ich sehr spannend. Mhm. Du sagst, wir müssen nicht viel jetzt über Corona reden. Ich würde dich trotzdem gern fragen, auch weil das hier irgendwie so leider so ein bisschen so ein Standard geworden ist, wie du die letzten, sagen wir mal, 2 Jahre irgendwie so erlebt hast, auch aus der Sicht eines Künstlers, eben eines Musikers, der schon auch nicht nur darauf angewiesen ist, sondern ich glaube, es gehört zum Wesen auch der Musik, die du machst, dass man sie vor Publikum live spielt.
Auf jeden Fall, ja.
Das ist ja schon eine Riesenveränderung deiner künstlerischen Tätigkeit und da du Künstler bist, eben auch deines gesamten Lebens. Wie hast du das so wahrgenommen? Also gerne auch in den verschiedenen Phasen. Es gibt ja so, ne, vom ersten Lockdown und dem ersten Schock bis heute.
Also mir fällt da immer, wenn ich dazu gefragt werde, so in letzter Zeit fällt mir eine lustige Geschichte ein. Meine Frau, die ist im medizinischen Umfeld tätig, also die ist Marketing- und Unternehmenskommunikationsspezialistin im Kölner Krankenhaus. Und die beobachtet das natürlich alles immer sehr, also auch berufsbedingt sehr intensiv. Und die hat, ich weiß noch ganz genau, im Januar 19, im Ende 19, Januar 20 oder Dezember 20 hat sie zu mir gesagt, weißt du eigentlich, was da in China abgeht? Und da habe ich damals so wirklich gesagt, möchte ich nichts von hören, hat für mein Leben keine Bewandtnis. Da erinnere ich mich immer so ein bisschen augenzwinkern oder schmunzeln dran zurück. Und als es dann im März oder Februar, März dann quasi über uns hereinbrach mit den ersten völligen, dass alle außer Rand und Band waren, keiner wusste, wie er reagieren soll, Das war natürlich ein traumatisches Erlebnis, wie für alle Kolleginnen und Kollegen, glaube ich. Also, weil man natürlich hat kommen sehen, dass alles, was man mühevoll und mühsam gebucht hat an Touren, an Gigs, an Recording-Sessions, ist ja auch eine wahnsinnige logistische Aktion, die wir gerade im Jazz, wo meistens in den meisten Fällen, außer bei den ganz Großen, keiner mithilft an Agenturen und wir alles alleine machen. Das geht ja den allermeisten von uns so. Also alle Tour-Bookings, alle logistischen Sachen, das ist nicht bewusst. Also mir war eigentlich klar, dass das mindestens für ein Jahr jetzt alles total zerschossen ist. Und die Wahrnehmung, gut, wir unterrichten ja auch alle und haben noch andere Einkommensquellen, das ist das reine Spielen, das geht ja eigentlich auch den meisten von uns so. Das hat sich ja auch alles verändert. Also man musste sich irgendwie fit machen mit Online-Tools, wie unterrichte ich, über welche Plattform, baue ich mir ein kleines Studio-Equipment, wenn ich keins habe, auf, dass ich vernünftig unterrichten kann zu Hause. Also das kam alles im zweiten Schritt, aber der Schock, dass man wusste, okay, diese ganze Arbeit, die ich quasi jetzt in 2020 rein investiert habe, die ist eigentlich, also das bricht eigentlich komplett weg. Alle Touren sind gecancelt. Und diese fantastische, muss man wirklich ein großes Lob aussprechen, der Landesregierung, der noch amtierenden hier in NRW. Mhm. Also diese ganzen Förderprogramme, die da aufgelegt worden sind, die haben natürlich schon wahnsinnig geholfen. Also die haben einfach auch dazu geführt, dass wir alle in abgespeckter Form auch künstlerisch weiterarbeiten konnten. Mhm. Da hat man halt nichts eingekauft und keine Butter im Kühlschrank, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber diese ganzen Förderprogramme haben natürlich schon wahnsinnig geholfen. Aber diese Schockstarre, die hat, glaube ich, schon ein ziemlich, also ich würde sagen, ein Kalender. Ja, hat die schon angehalten. Man hat immer wieder versucht, was anzustoßen. Mhm. Dann ist wieder alles abgesagt worden. Ich hatte schon lange mit meinem Quintett, wo ein amerikanischer Musiker mitspielt, Rick Magizza, der in Paris lebt, der konnte einfach, also man konnte den nicht holen, einfach mal ins Studio zu gehen.
Man kommt nicht mehr zusammen.
Mhm. Und man weiß, man muss in der wertvollen Studiozeit den ständig noch dreimal testen, damit er wieder abreisen kann und so. Mhm. Und ich habe es dann einfach abgesagt. Also wir haben diese Plattenaufnahmen oder obwohl ich diese Corona-Förderung im Grunde dafür bekommen habe und vorgesehen hatte und dafür reserviert hatte, man konnte einfach nicht, man kam nicht zusammen. Also besonders, wenn man nicht alle in einer Stadt lebt.
Ne? Ja, ein Ding der Unmöglichkeit sozusagen. Ich habe heute Morgen, nächsten Montag bin ich reingegroovt mit einem Konzert von dir, nämlich aus dem Frankfurter Jazzkeller. Das gibt es auf YouTube und das ist das Stichwort Stream. Das wird ja auch im King Georg Jazz Club sehr ausgiebig gemacht. Hier bist du ja auch schon zu Gast gewesen, bist du auch schon aufgetreten. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal im September, richtig?
Genau, ja, haben wir hier tatsächlich zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder mit unserer Originalbesetzung spielen können. Mhm. Das haben wir letztes Jahr schon versucht und mussten dann mit einer fantastischen Aushilfe, in Anführungsstrichen, Toni Lackertosch haben wir dann hier gespielt und der Original-Rhythmusgruppe, weil Rick einfach nicht ausreisen und anreisen und wieder abreisen konnte.
Ja.
Das letzte Mal haben wir im September hier gespielt mit meinem Quintett, erfreulicherweise. Und ich hatte auch das Vergnügen, vom Jochen Axer hier zu Streams eingeladen zu werden. In mehreren Besetzungen, glaube ich sogar. Mhm. Genau.
Und das heißt, es gibt dich auch öfter in unserem Archiv. Das möchte ich auch nochmal gerne jedem ans Herz legen, der das hier hört.
Ein tolles Archiv, ja, absolut.
Dieses Archiv reinzuziehen. Und das kann man mit einem Jahresabo für einen geringen Betrag, kann man sich alles anschauen. Aber das ist natürlich, da sagst du halt auch in diesem Jazzkeller-Konzert, was ich mir jetzt angeschaut habe, dass da natürlich was fehlt. Ne?
Absolut.
Dass das Publikum einfach nicht da ist. Und ich wollte mal fragen, auch für den Prozess, des nicht nur des Live-Auftritts, sondern überhaupt des Musikmachens. Weil du komponierst ja auch, du machst einfach Musik. Ne? Und
so ganzheitlich wie möglich versuche ich das.
So ganzheitlich wie möglich. Genau. Und ich habe mir jetzt auch, wie das... Ja, gerade so viele machen, glaube ich, diese Beatles-Doku angeschaut über diese Vorbereitung zu diesem berühmten Rooftop-Konzert. Mhm. Und da sieht man halt irgendwie so 8-9 Stunden lang diese 4-5 Typen. Es kommt ja noch einer dazu mit der ganzen Entourage, wie sie halt Musik machen. Mhm. Man begreift irgendwie so, dass das so ein gemeinsamer Prozess ist. Ne? Und da frage ich mich, wo wir jetzt eben dabei waren, dass man auch nicht mehr zusammenkommt, nicht mehr physisch, was das so als Musiker, was das bedeutet, wenn man sich da nicht mehr so richtig austauschen kann. Also abgesehen von den Existenzängsten und diesen ganzen anderen Sachen, die du schon geschildert hast, ne, dieser ganzen Orga drumherum und den fehlenden Auftrittsmöglichkeiten.
Also zum einen muss man natürlich sagen, also das werden vielleicht nicht alle teilen, aber diese Existenzängste sind natürlich bei uns hier in unseren Breiten also nicht nur durch diese fantastischen Förderungen abgefedert worden, sondern die allermeisten von uns haben noch andere Einkommensquellen. Und ich glaube, wenn es bei den allermeisten ist auch ein bisschen familiärer Background da. Das heißt, wenn es gar nicht mehr geht, dann schickt die Mama vielleicht mal ein Care-Paket oder so. Oder also das, ich glaube, das ist uns hier deutlich, es ist nur meine persönliche Wahrnehmung, ich will da auch niemanden vorgreifen oder zu nahe treten, aber dass es uns hier in dieser krisenhaften Zeit deutlich besser ging natürlich als vielen anderen. Also ich glaube, ein Jazzmusiker in Portugal oder in Spanien oder so, wo es eh etwas anders aussieht, ich glaube, die hatten noch ganz anders damit zu kämpfen als hier bei uns, wo die meisten Jazzmusiker, die ich so kenne, doch eher aus der Bürger Mittelschicht entstammen, also bis auf ganz wenige Ausnahmen oder so. Also das ist der eine Punkt. Mhm. Trotzdem stresst einen das natürlich total und man muss sich unglaublich dafür viel damit beschäftigen, wo keiner Freude dran hat. Also wie wird jetzt, wo kommt jetzt aus welchem Förderprogramm oder woher auch immer kommt die nächste Monatsmiete, aus welchem Online-Unterricht, wie und wo erteile ich den, ist die eine Baustelle. Und die andere Sache ist natürlich der, wie du richtig sagst, der soziale Faktor des Musikmachens, das ist natürlich unerträglich. Also, denn es sind tolle Möglichkeiten, diese Stream-Angebote zu nutzen. Ist fantastisch. Und wir waren auch alle jedem dankbar, der uns das angeboten hat. Es waren ja einige Clubs, die das gemacht haben. Wenige haben es so konsequent und auf so einem hohen Level gemacht, qualitativ, wie es King Georg, muss man ganz klar sagen. Und bei den meisten, hier gab es auch wirklich sehr gute Gagen. Das war bei den meisten nicht so. Das heißt, man ist da hingefahren, hatte Peripheriekosten und die Gage kam aus irgendeinem Fördertopf und war dementsprechend durch alle geteilt aufs ganze Jahr und doch sehr übersichtlich. Also das war hier schon sehr komfortabel im King Georg, muss man sagen. Und aber auch den anderen Veranstaltern waren wir natürlich wahnsinnig dankbar, aber es ist sehr skurril. Ne? Also im Grunde läuft das ja so ab, dass man, ob es jetzt ein Einzelgig ist oder eine Tournee, man ist den ganzen Tag zusammen unterwegs, man kommt in den Club, checkt ein, es ist da eine gewisse Betriebsamkeit, dann geht man noch ins Hotel und der Gig beginnt eigentlich schon, wenn man in diesen voll proppevollen Laden reinkommt, alle Leute sitzen da beim Bier, es ist irgendwie eine super warme und auch irgendwo angeregte Stimmung. Und diese Stimmung, da taucht man natürlich ein und saugt auch ein guter seine Energie. Also wenn man in so einen ungeheizten, was auch immer, Jazzclub reinkommt und da stehen dann drei Leute, die eine Kamera festhalten, die mögen wir alle gerne und ist auch toll, dass sie das machen, aber dieser ganze Vibe, den man eigentlich braucht, um so in the Vibe zu kommen, sage ich jetzt mal, in diesen Flow zu kommen, der hängt natürlich extrem stark mit dem Publikum zusammen. Und es ist schon eine sehr bizarre Erfahrung, die wir in diesen knapp 2 Jahren jetzt gemacht haben, ständig also durch die Republik zu fahren. Das haben auch viele Kollegen mir so erzählt, ich nehme es genauso wahr, durch die Republik zu fahren, um dann in leeren Jazzclubs irgendwo irgendwelche Streamkonzerte aufzunehmen. Ne? Also das war schon eine sehr skurrile Erfahrung in meiner Wahrnehmung gewesen, ja. Ja, so schön das war, dass die Möglichkeit gegeben war. Ne?
Also als Stream kann man es sich trotzdem gut anhören, muss ich sagen. Da in Frankfurt gibt es einen ganz jungen Gast im Publikum, ne? Kannst du dich erinnern? Da war ein kleines Kind noch.
Ja, natürlich. Klar, das ist der Alexander, das ist der Sohnemann von dem neuen Owner sozusagen und Betreiber, der Sohn, also der Philipp Hane, der Sohn, das von uns allen sehr geschätzten und verehrten Eugen Hahn, der leider im Dezember 20 verstorben ist. Also der hat den Laden jetzt übernommen, weil es weitergehen musste. Und der macht das sehr gut und hat immer wieder zwischendurch geöffnet unter Corona-konformen Konzepten und dann wieder geschlossen. Also es war für die auch eine emotionale Achterbahnfahrt. Und da das Kind sehr klein ist und die niemanden haben, alle Großeltern sind weit weg. Und so war der kleine Alexander bei diesen Streams immer sehr gerne mit dabei tatsächlich.
Ja. Dann fangen wir doch auch mal bei dir an, als Kind, um jetzt mal den Bogen zu schlagen. Mhm. Ich bin ja froh, auch mal hier einen richtigen Rheinländer als Gast
zu begrüßen. Sie sind selten in der Kölner Jazz-Szene, ist richtig.
Ja, die meisten kommen schon von woanders her und sind dann irgendwie in Köln gelandet, natürlich aus guten Gründen. Du bist aber tatsächlich in Köln geboren, gebürtiger
ich bin
Kölner.
Gebürtiger Bonner, glücklicherweise kein Düsseldorfer, aber Bonner zumindest. Und meine Eltern sind, als ich 3 war, hier rübergezogen aus beruflichen Gründen. Genau. Also mein Vater hat hier...
Also aufgewachsen
in Köln. Genau, ich bin in Köln seit meinem 3. Lebensjahr aufgewachsen und habe auch die meiste Zeit bis auf ein paar Exkurse meines Lebens bisher hier verbracht. Genau.
Welche Ecke?
Wo ich aufgewachsen bin, ich bin im wunderschönen Kölner Norden, in Esch-Pesch-Auweiler, richtig ländlich aufgewachsen. Zu meiner Kindheit liefen dann noch die Hausschweine auf der immer noch bestehenden, heute ist es eine Kuhweide, aber da liefen mitten, also auf der Hauptstraße, noch die Schweine rum. Und Es gibt eine wunderschöne romanische, kleine romanische Kirche aus dem, von 989 und so. Also mit so einem alten Kirchhof. Also es ist so richtig Dorf. Mhm. Und das sind Dörfer, die quasi nach dem, bei der Gemeindereform in den 70ern sind die eingemeindet worden. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr ländliches, man wächst da mit Erde unter den Füßen auf. Und das habe ich in sehr schöne Erinnerung auch, ja.
Ja, schön. Ja, ich kenne das, weil ich als Kind, ich komme auch aus Köln, ich war im Fußballverein und sind wir immer in alle möglichen Stadtteile gefahren zu diesen Auswärtsspielen. Mhm. Deswegen war ich auch oft im Pesch und Auweiler und ja.
Kennst du unseren schönen Fußballplatz?
Ist das sowas, was du auch, also was ich entdecke das jetzt gerade, so ein bisschen, dass man, oder es war auch so ein Ding in der Corona-Zeit, dass man auch seine eigene Stadt so ein bisschen entdeckt, wiederentdeckt durch Spaziergänge und sich solche Gegenden erschließt, ja. Würdest du empfehlen, dass man da mal einen Spaziergang macht?
Absolut.
Ich glaube, ich habe jetzt schon Lust bekommen.
Es ist wunderschön. Es grenzt nämlich an ein, mir ist jetzt der genaue Fachterminus entfallen. Es grenzt aber an so ein Naturschutzgebiet sozusagen, was nach Pulheim dann rübergeht. Ja. Pulheim-Bergheim. Mhm. Und da ist viel Natur. Ich meine, es ist wie bei uns im Rheinland hier unglaublich flach. Mhm. Also meine Frau kommt aus dem Schwabenland, die sagt immer, ja, ist ja ganz nett und so, aber wo sind die Berge und die Streuobstwiesen und so? Das gibt's natürlich.
Ja, wir leben in der Bucht.
Hier, so ist es in der Kölner Bucht. Aber sagen wir mal, für rheinländische Verhältnisse ist es sehr schön, sehr grün und gibt viel Natur da oben und ich kann das sehr empfehlen.
Ja.
Gibt es viele schöne Biergärten, wo man im Sommer auch nach einer Fahrradtour mal einkehren kann und doch, ist eine schöne Ecke.
Du hast eben dein Elternhaus schon erwähnt und hast auch schon angedeutet, dass es dich auch musikalisch schon geprägt hat.
Absolut.
Oder künstlerisch. Ja, kannst du mal beschreiben, wie du zur Musik gekommen bist?
Mhm. Also ich bin, habe ich eben schon, wie du richtig sagst, angedeutet, ich bin in einem klassischen Musikerhaushalt groß geworden. Also mein Vater war Musiker, meine Mutter hatte einen bürgerlichen Beruf, die war Studienrätin, aber mein Vater war ist klassischer Tenor, ist nicht mehr sehr, sehr aktiv jetzt, weil er schon Ende 70 ist, aber mein Vater war eine sehr große Inspiration für mich und war eben, wir sind nach Köln gezogen, weil er hier einen Job an der Kölner Oper bekommen hat in den 80ern und war so der gefeierte lyrische Operntenor, das ist natürlich eh klar, wenn man an der Oper ist, gefeierte lyrische Mozart-Tenor der Kölner Oper in den 80er Jahren und hat von da aus eine ziemlich fette Karriere gemacht, dann international auch, bis weit in die 90er hinein. Und ja, bei mir zu Hause war immer Musik, also und zwar, wie man vielleicht vermuten würde, vor allem Vokalmusik, das stimmt aber gar nicht. Also es waren immer hochkarätige Pianisten bei uns zu Hause, die mit meinem Vater an Liedprogrammen gearbeitet haben oder auch Korrepetitoren, die mit ihm an Opernpartien gearbeitet haben, aber es lief bei uns rund um die Uhr eigentlich auch Instrumentalmusik, also Barockmusik, Sinfonien, also alles, was so...
Klassische Sachen.
Ja, klassische Musik eigentlich so. Meine Eltern sind beide eingefleischte Klassiker. Und die Liebe zum Jazz kam eigentlich erst später, so in der Pubertät, aber ich bin wirklich mit klassischer Musik aller Facetten quasi aufgewachsen.
Aber man würde ja sagen, jetzt die Musik ist ja in die Wiege gelegt worden, ja, sozusagen.
Das ist immer so ein schwieriger Begriff, ne? Also denn
man muss sich ja arbeiten.
Wir wissen ja alle,
ist schon klar,
bei begabten Leuten sind es vielleicht 4% Talent und der Rest 96% ist
harte Arbeit. Dazu kommen wir gleich. Mhm. Das meine ich noch gar nicht. Okay. Aber sozusagen, dass du ein Instrument erlernen wirst oder irgendwas in Richtung Musik vielleicht als Kind schon mal machen wirst, das war, glaube ich, dann schon mal sozusagen. Oder?
Das ist eigentlich interessant. Also nicht unbedingt. Also ich bin mit einer jüngeren Schwester aufgewachsen.
Ja.
Die hat das zum Beispiel für sich überhaupt nicht so erschlossen, wo die sehr, sehr kreativ und auch sehr, sehr offen so ist mental. Mhm. Aber die hat diese musikalische Einflüsse eher, die fand das eher ein bisschen stressig, glaube ich, so, dass man da so eine Bildungsbürgertum-Erwartungshaltung wahrgenommen. Und ich habe das eigentlich als Inspiration wahrgenommen. Die Leute sind ja auch sehr unterschiedlich, auch in so einer Familie, ne?
Ja.
Kennst du vielleicht auch selber deinen Geschwistern so?
Ja, ich habe auch einen Bruder, ja. Wir sind auch. Man hat Gemeinsamkeiten, aber natürlich auch
Unterschiede. Genau, das ist auch der Altersunterschied oder die Generation, so wie man, ne? Also, wie man so aufwächst.
Du bist Jahrgang 77,
genau.
Dürfen wir verraten, ne?
Genau, richtig. Und genau, nein, aber es war insofern nicht klar, weil so dieses, was man vielleicht von Orchestermusikern oder Musikerinnen kennt, die am Ort sind immer und ihre Kinder da schon prägen, weil die immer, also wie es bei meiner Tochter jetzt zum Beispiel auch, dass ich übe halt sehr viel zu Hause, die muss sich das den ganzen Tag anhören, ob sie will oder nicht.
Wie alt ist sie denn, wenn ich frage?
8,5.
Also,
ja. Genau, das ist eben eine automatische Prägung. Wie gesagt, es wurde viel, mein Vater hat, wenn er da war, viel Musik gemacht, der war aber wahnsinnig viel auf Tour. Also ich würde mal sagen, so in den Hochzeiten, so 200, 250 Tage im Jahr war der bestimmt unterwegs.
Wow.
Und das heißt, er hat das eben nicht so steuern und sagen wir mal, auch lancieren können, dass der Junge ganz früh ein Instrument lernt, wie es vielleicht in anderen Familien ist, wo der Musikervater präsenter ist, Orchestermusiker oder Musiker, der an der Schule unterrichtet und sehr präsent ist die ganze Zeit, so bürgerlich gesehen. Ne?
Wann hast du denn angefangen?
Ich habe relativ spät angefangen. Ich habe mit 12 mit der Trompete aktiv angefangen. Das ist das kann man immer sagen, dass glücklicherweise das gleiche Alter wie Wynton Marsalis mit der Trompete angefangen hat.
Ja.
Aber im Vergleich zu Geigern oder Pianisten ist es natürlich, oder zu Leuten, die eben
so... Es gibt
so
doch Leute, wirkliche Spätstarter, oder?
Ja.
Ich glaube, Ornette Coleman habe ich auch mal gelesen, dass der auch irgendwie sehr spät angefangen hat
im
zu spielen.
Im Jazz gibt es das öfter. Hm. Aber so, sagen wir mal so, also viele Leute, die eben sehr früh schon sehr virtuos auf dem Instrument waren, sagen immer, boah, das ist aber wahnsinnig spät. Und so, nur ist die Trompete auch ein sehr physisches Instrument natürlich. Und man braucht eine gewisse, der Körper muss eine gewisse Kraft auch haben,
ja,
damit man ernsthaft, ja, sich damit beschäftigen kann. Ne?
Mhm.
Genau.
Und die Liebe zum Jazz, die hast du eben angesprochen, dass sie später dazu kam. Wann war das?
Das war so mit 14, 15, würde ich sagen. Da gab es verschiedene Einflüsse von außen. Ich habe dann angefangen, in Big Bands zu spielen hier in Köln, habe angefangen, in irgendwelchen Kellerbands zu spielen mit irgendwelchen geistesverwandten Musikern im gleichen Alter. Weil, wie gesagt, bei mir zu Hause war, das waren die Einflüsse rein klassischer Natur und ich musste mir das quasi extern erschließen.
Mhm.
Und damals muss man aber auch sagen, so also Anfang der 90er oder Ende der, ja, so frühe 90er, war die Live-Musikkultur, also auch ganz ohne Corona, noch eine ganz andere in Köln. Also man hat an jeder Ecke, gab es hier Live-Musik, würde man sagen, so um 90 rum, 90, 91 in dem Alter. Man ist natürlich nicht so viel im urbanen Umfeld unterwegs, mit 13, 14, 15, wie dann später.
Mhm.
Aber es hat geprägt. Also ich bin zum Beispiel regelmäßig zur WDR Big Band gegangen und habe mir die angehört mit ein paar Kumpels. Und das war auf jeden Fall ein erster großer prägender Einfluss zum Beispiel. Und es gab unglaublich viele Salsa-Bands, die ständig hier in allen Locations gespielt haben. Am Ring hat in jedem zweiten Laden irgendwo eine Salsa-Band gespielt, wenn man da mal unterwegs war. Ne? Das kam dann so ab 15, 16, dass man sich da auch mal umgetan hat. Und das hat geprägt. Und es gab auch ein paar prägende Lehrerfiguren, so aus meinem trompeterischen Umfeld quasi, die dann auch sehr wichtig waren für meine Geburt als Jazzmusiker,
okay,
sozusagen.
Da würde ich aber gerne nochmal darauf zurückkommen, warum die Trompete? Also warum war die Trompete sozusagen das Instrument deiner Wahl? Ist ja jetzt auch keine Selbstverständlichkeit und hat sich ja dann quasi als Instrument auch eigentlich ganz gut in den Jazz-Kontext eingefügt, den du dir dann erst danach erschlossen hast. Ne?
Ja, das hat sich eigentlich ergeben, weil wir einen fantastischen, also ganz lapidarer Grund eigentlich so im Nachhinein, wir hatten einen fantastischen Musiklehrer in der Unterstufe am Gymnasium.
Mhm.
Peter David ist leider schon verstorben vor kurzem, viel zu jung, ich glaube irgendwie mit in seinen 70ern.
Mhm.
Ein fantastischer Pianist, der irgendwann an der Schule gelandet ist. Und da wie viele Quereinsteiger in der Schulmusik eigentlich ein Exot war, der war nämlich unglaublich mit der neuen Musikszene in Köln verbandelt und kannte alle fantastischen Leute. Der hat also Leute vom Ensemble Modern zu uns dann geholt, als ich ihn in der Oberstufe wieder hatte, die bei uns im irgendwelche fantastischen Ligeti-Kompositionen, ich erinnere mich an einen unglaublich tollen Posaunisten, der aus diesem modernen Musik, neuen Musikumfeld kommt, Mike Swoboda. Und der hat für uns so Solo-Ligeti-Komposition, weil er den kannte, im Musikgrundkurs dann einfach so aufgeführt. Und diesen Menschen, diesen Musiklehrer...
Das klingt schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Das war ziemlich cool,
Musiklehrer.
Ja. Das war ein fantastischer Typ. Also ich hab dem viel zu verdanken.
Mhm.
Wir haben den alle geliebt. Und Der war eben sehr intensiv als Spieler, als Pianist mit der neuen Musikszene verbandelt in Köln, die ja bis heute Weltklasse ist und damals natürlich auch schon. Mhm. Und also wirklich klassische neue Musik, Avantgarde, wie auch immer man das nennen will, ne? Also ja, ohne irgendwelche Beziehungen zum Jazz. Und der hat das gemacht, was es heute an Musikschulen gibt, was Instrumentalpraktikum heißt. Der hat einfach alle Instrumente aus seinem Keller mitgebracht, die er so rumfliegen hat, und hat gesagt, hier Kinder, blas da mal rein oder spielt man Ton auf der Geige. Und so lapidar, wie das klingt, ich war der Einzige, der auf der Trompete einen Ton rausbekommen hat und habe gesagt, das ist mein Instrument. Und das mit 12 war das so, in der 6, glaube ich. Und das ist auch so geblieben, tatsächlich.
Mhm. Ich meine Jazz, wir reden über Jazz, mhm, und das ist ja ein weites Feld. Und das ist ja sozusagen auch etwas, wo du dich irgendwann immer mehr konzentriert hast. Mhm. Aber erstmal hast du ganz viel aufgenommen, oder wie war das? Also alles, was so ging, hast du dir Platten gekauft, bist du auf Konzerte gegangen? Wie lief das ab, als du dann deine Teenagerjahre, wie war deine Musiksozialisation? Und
damals auch noch als Zusatz. Damals hat man Platten gekauft, tatsächlich. Und CDs.
Ja.
Genau. Ja, das war so. Ich kann mich erinnern, das ist so eine Flashlight dann aus dem frühen Studium, so mit Anfang 20. Da sind wir jede Woche zum 2001, den gab es damals noch,
ja,
in meinem Studienort Mannheim. Den gab es ja lange auch in Köln, hat leider zugemacht auf der Ehrenstraße.
Ja, genau.
Fantastischer Laden. Und die haben damals alle Blue Note, also Rudy Van Gelder Edition, alle Blue Note Platten wieder neu aufgelegt, Anfang der 2000. Mhm. Wir haben uns jede Woche zwei so Blue Note Platten gekauft. Und das war dann, wie gesagt, schon im Studium, und dann wirklich jedes Solo transkribiert und auswendig gelernt und so und mitgespielt. Und das fing aber eigentlich mit in ähnlicher Art und Weise, nur noch nicht so gecheckt, fing das eigentlich mit 14, 15 dann auch an. Also ich habe mir dann, ich habe die Miles Davis Autobiografie irgendwann geschenkt bekommen oder mir gekauft. Irgendwann hat mir die empfohlen. Mhm. Und habe einfach mal alle Platten gekauft, die da halt drin empfohlen waren, ne? Also das war viele Platten von Miles natürlich, aber auch viele Platten von Bill Evans, Herbie Hancock, Headhunters, Empyrean Isles. Also alles so, sagen wir mal, ab den 50ern bis weit in die späten 70er hinein. So diese Periode wird zunächst mal, ne? Hab vieles davon nicht verstanden am Anfang, logischerweise. Also die ganze Idiomatik, die Sprache, ne, die da gesprochen wurde. Aber ich habe dann wirklich so richtig nerdig stundenlang im Keller verbracht bei meinen Eltern, habe mir das Zeug einfach rauf und runter reingezogen und habe auch mitgespielt.
Das wollte ich gerade fragen.
Genau.
Das ist also doch das dann sozusagen so ein Prozess, oder?
Genau.
Dass man dann auch
sein
eigenes Instrument
nimmt. Das ist natürlich eine sehr einsame Geschichte zunächst mal, bis man dann so Verbündete findet, weil so meine klassischen Trompetenlehrer, die ich damals hatte, die haben gesagt, ja, ist ja schön, aber üb mal Heigenkonzert, ne? Also was soll denn das jetzt hier mit diesem, achte mal lieber auf deine Technik und mach mal hier schönen Sound und so und brauchst jetzt nicht mit so Miles Davis Platten mitspielen. Also das war so die Reaktion, die von meinen Lehrern kam, die ich damals noch zunächst noch hatte. Und dann erschließt man sich natürlich auch eine Vorbildwelt vor Ort. Also ein großes Vorbild war damals ehemaliger wunderbarer Solist von der WDR, bei Klaus Osterloh, der jetzt inzwischen leider pensioniert ist, schon. Und den habe ich dann immer, also man hat die Solisten dann auch von, die vor Ort dann spielten in Konzerten, wo man viel hingegangen ist, dann auch als Vorbild wahrgenommen, hat dann bei denen einfach mal eine Stunde genommen und hat sich dann mehr und mehr auch dahin entwickelt, dass man seine klassischen Lehrer dann so ad acta gelegt hat und mehr Leute dann auch als Lehrer wahrgenommen hat, die einem zu diesen Thematiken was erzählen konnten halt auch.
Ne? Wobei es ja zu einer Komplettausbildung führt, ne? Wenn man denen auch noch folgt sozusagen und dann sich selber sozusagen die anderen Sachen irgendwie aneignet, finde ich auch irgendwie spannend. Also hast du auf jeden Fall schon sehr viel Zeit mit der Musik verbracht.
Absolut.
Das wird ja auch deinen Eltern aufgefallen sein. Wie haben die das so wahrgenommen damals? Also erstmal überhaupt, dass du in diese Richtung tendiert hast und dann eben auch noch in diese Musikrichtung.
Ja,
das wäre also, zum Beispiel deinen Vater bestimmt auch was erstmal Neues sozusagen.
Absolut. Also mein Vater kannte natürlich als klassischer Gesangssolist dem war diese ganze Welt natürlich nicht geheuer, kann man nicht sagen. Ist ein sehr offener Typ, mein Vater, und sehr toleranter Typ auch und sehr interessiert auch an verschiedensten Schauplätzen der Musik, also hat immer sehr offen reagiert, aber dem war natürlich auch dieses Ganze so als Sänger, so Big Band und da er überhaupt kein Jazzhörer jemals war, fand er das, glaube ich, schon also ganz interessant, aber hat das relativ neutral gesehen, hat gesagt, lass mal den Jungen erstmal machen, mal gucken, wie weit er so kommt. Meine Mutter hat schon sehr früh mit großen Ängsten reagiert, also die hat da immer gesagt, sie hat mich immer in allem sehr unterstützt, also da bin ich ihr sehr dankbar, aber die hat schon immer gesagt, also wenn man hier so Musiker und weiß ja, und nicht bei allen läuft das so gut wie bei deinem Vater und so, also überleg dir das mal gut, ne? Und ich habe das aber es waren keine echten Widerstände rückblickend oder so. Also von beiden nicht. Die haben mich sehr unterstützt und haben mich dann auch, als ich anfing zu studieren, immer sehr unterstützt und so. Und also denen bin ich da sehr dankbar. Aber sagen wir mal, die haben jetzt nicht Hurra geschrien, Mensch toll, der Junge wird Jazzmusiker. Also so war es jetzt rückblickend nicht unbedingt. Ne?
Aber da kommen wir ja zu einem wichtigen Punkt. Mhm. Wann hast du denn für dich überlegt, entschieden, ich werde Musiker, ich möchte damit mein Leben bestreiten?
Oh du, das war schon relativ früh tatsächlich. Nur ist natürlich die Trompete ein sackschweres Instrument. Und man weiß einfach, also rückblickend ist das natürlich alles lange her und so. So, aber es kommt immer wieder so, wenn man so mal so Tage
hat. Erklär mir das mal mit dem sackschwer.
Ja,
also, das musst du jetzt mal erklären.
Also die Trompete ist halt einfach eine unbarmherzige Lehrmeisterin. Also du brauchst eigentlich wirklich erstmal einige Jahre, um überhaupt technisch von den Skills so weit zu kommen, dass du überhaupt überhaupt verstehst oder mal annähernd mal so ein Miles Davis Solo oder so ein von Freddie Hubbard oder so will ich auch gar nicht reden. Also die wirklich wahnsinnig virtuos und kraftaufwendig spielen. Aber selbst die einfacheren, also die Leute, die einfacher gespielt haben oder nachvollziehbar, um das überhaupt abzubilden und überhaupt mit annähernd da mal kraftmäßig, ausdauermäßig und so ranzukommen, physisch, das dauert einfach Jahre. Und dadurch, dass ich doch relativ spät angefangen habe, war das also nicht, also ich, musikalisch war das immer total klar für mich und auch für alle, die so meine Lehrer waren, dass es musikalisch überhaupt kein Thema, eine Auffassungsgabe, Musikalität und all sowas kein Problem. Aber ich habe mich wie alle Trompeter, glaube ich, sehr lange mit vielen Kinderkrankheiten, also ich habe sehr hart an dem Instrument arbeiten müssen, um auf ein Level zu kommen, wo man sagen konnte, okay, das ist wirklich, macht professionell in irgendeiner Art und Weise Sinn. Und aber sagen wir mal, von meinem Willen her war das relativ früh klar. Also eigentlich war mir das ab 16, 17 war mir das klar, dass ich das wirklich gerne machen möchte, professionell.
Wie war das dann für dich, mit mehr Leuten zusammenzutreffen, die eben auch Musik gemacht haben, Jazz gemacht haben, mit denen du zusammen musizieren konntest? Und kannst du dich eigentlich noch an einen ersten richtigen Auftritt erinnern?
Ja,
worüber wir aber auch noch nicht gesprochen haben, eben, du hast die Kirche auch noch angedeutet, dass sie eine wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht magst du das noch kurz erzählen, bevor ich das vergesse.
Ja, ich bin kein klassisches Musikschulkind, wie das so viele, die so eine Musikschulvergangenheit haben. Also ich habe dann viel hier an der Rheinischen, dann so in meinen, also kurz vor 20, 17, 18, 19, habe ich dann angefangen, in Big Bands zu spielen. Zum Beispiel in einer, so in der Talentschmiede, die früher auch mal Jigs Wigan geleitet hat, die Big Band der Rheinischen Musikschule unter Michael Wilmo, die es auch immer noch gibt. Da haben damals alle aus meiner Generation, also das war so das große Ding, bevor man so auf diese Ebene Landesjugendjazzorchester, Bundesjugendjazzorchester kommen konnte, war das für alle hier aus der Umgebung, war das so die Eintrittskarte quasi. Da haben alle gespielt, die heute so ein bisschen auf der Szene auch ein bisschen bekannt sind aus meiner Generation, also die hier in Köln groß geworden sind oder im Umfeld. Und das war so das erste Ding, wo man so auf Gleichgesinnte getroffen ist im Jazzbereich. Aber ich habe nie so schon mit 14 in der Musikschule Big Band gespielt, sondern meine Sozialisation war wirklich und das, was mich bis heute begleitet und auch mich bis heute fasziniert musikalisch, ich bin wirklich mit Renaissance-Musik und Barockmusik und Kirchenmusik im Kirchenkontext bei mir auf dem Dorf aufgewachsen sozusagen und habe eigentlich immer auch nicht so Posaunenchor, wie man das so vielleicht in der evangelischen Kirche vorstellt, wo alle mit 10 Mann die gleiche Stimme spielen, sondern ich bin wirklich in kleinen, feinen Kammermusikbesetzungen groß geworden. Schon Blechbläser, die aber ganz viel mit Vokalisten, also so Choralschola, so wirklich so Renaissance-Musik, Orlando di Lasso, Palestrina, Monteverdi, Heinrich Schütz, diese ganzen Komponisten, also wirklich Hochrenaissance. Und die haben wir dann immer mit so einem kleinen, feinen, nicht unbedingt sehr guten, aber sehr ambitionierten Blechbläser-Ensemble begleitet.
Ja.
Und das ist, hat mich musikalisch, sagen wir mal, von meiner, wie ich Musik wahrnehme, sehr geprägt, muss ich sagen. Also das war ein ganz toller ein Diakon, kann man sagen, der diese Knaben- und Männerschola geleitet hat, der immer es fantastisch fand, da Bläser dabei zu haben. Die alle nichts konnten eigentlich. Das war auch eigentlich viel zu schwer, alles, die ganzen Arrangements. Aber wir sind eisenhart dann durch ganz Köln gefahren, haben dann in St. Ursula und Maria im Kapitol und so, haben wir dann diese Musik in der Osternacht aufgeführt und so morgens um 4. Und das waren schon sehr prägende Erlebnisse, die mir auch heute noch, also da denke ich sehr gern dran zurück auch.
Mhm. du hast das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich glaube, die Lehrenden oder diejenigen, die ja irgendwie so Talent fördern, mhm. die dabei sind, das ist sehr wichtig, oder?
Also absolut.
Das, ne, die Lehrer, die einen, Lehrerinnen, die einen prägen als Musiker auch.
Ist vielleicht eine Generationsfrage. Ich weiß nicht, wie das die jüngeren Musikerinnen und Musiker heute so sehen. Also für meine Generation waren die, auch gerade die älteren Musikerinnen und Musiker, die ich gehört habe, selbst wenn ich bei denen keinen Unterricht hatte, ich habe da immer einen sehr großen Respekt gehabt. Und witzigerweise auch Leute, mit denen ich heute spiele, die so ein paar Jahre älter sind, was weiß ich, wie der Martin Sasse oder Paul Heller, die Cats aus Köln, die ja auch hier in Köln eigentlich jeder kennt, der sich für Jazz interessiert, die habe ich schon, als ich noch zur Schule ging, waren die halt 10 Jahre älter, sind heute Kollegen, mit denen ich viel spiele und gut befreundet bin, gerade im Fall von Martin Sasse zum Beispiel oder auch andere
der
Leute.
Der das Booking macht auch hier ganz im genau. King Georg Jazz Club.
So ist es.
Auch nochmal genau. Der künstlerische Leiter.
So ist es, ganz genau. Ja. Und ein lieber Mensch und ein toller Typ und so. Und da gibt's also gäbe es bestimmt noch andere, die man jetzt nennen könnte, aber der ist so, die habe ich dann, also weil die 10 Jahre älter waren, die waren dann halt schon, als ich 15, 16 waren die halt schon 26 und haben ständig hier überall gespielt mit Big Bands oder im Metronom oder damals noch im Melody oder an diesen ganzen Läden. Teilweise gibt es die schon gar nicht mehr in Köln. Teilweise gibt es auch noch.
Das Metronom gibt es noch, aber ich glaube, dort gibt es keine Live-Konzerte.
Leider nicht, weil da gab es eine doch sehr prekäre Anwohnerproblematik.
Naja, das ist halt eben aber auch leider Köln-typisch.
Absolut.
Ne? Die gibt es ja überall.
Ja, genau.
Und ich glaube, dem kann man ja auch mal sagen, man kann ja, wir haben den Jazzkeller eben schon erwähnt, aber das Metronom ist ja auch gibt's ja auch schon seit den 60er Jahren.
Absolut, seit 68. In dieser Location gibt's eigentlich schon länger, aber in der Location gibt's es, glaube ich, seit 68.
Also wer in Köln lebt und das nicht kennt, sollte da auf jeden Fall näher Barbarossaplatz.
Weiherstraße. Unbedingt hingehen, haben eine fantastische Malt-Auswahl und eine fantastische Vinyl-Auswahl. Die legen nur ausgewähltes Jazz-Vinyl auf dort.
Frisches Bier und frische Platten.
Ja. Sehr empfehlenswert.
Ja, genau. Hast du auch ein Album gewidmet? Das wollte ich noch sagen.
Ja, ich habe da zu meiner zweiten Solo-CD mit eigenen Kompositionen, die war 2012, glaube ich. Kindred Spirits heißt die.
Ja.
Und da haben wir alle Fotografien, also die ganze Graphic Work stammt quasi aus dem Metronom.
Mhm. Genau, hat weil man eben auch Gleichgesinnte, ne? So könnte man das ja übersetzen und dann
absolut.
Braucht man ja auch sozusagen, die dann solche Orte betreiben, ne, als Musiker und wo man sich dann aufgehoben fühlt. Aber ich wollte bei den Lehrenden natürlich den Bogen auch nochmal schlagen, weil das bist du ja inzwischen auch selbst. Mhm. Was hast du da für dich selbst mitgenommen? Also du bist Dozent hier an der Musikschule?
Okay. Ja, nicht mehr. Ich unterrichte vor allem inzwischen privat, muss man sagen.
Mhm, gut, aber das läuft ja auch darauf hinaus,
läuft dass du selber
eine,
raus, ja.
eine Haltung sozusagen hast, wie man sozusagen Musik vermittelt oder wie man das Musikerlernen oder das Verhältnis zur Musik entwickelt vermittelt. Und ich glaube, du hast auch als Künstler ja auch eine ganz bestimmte Sicht auf die Dinge. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Forschende, du hast nicht nur dir die Musik angehört, sondern hast auch die Miles Davis Biografie gelesen und deine Liebe zu einer.
Noch viele andere Biografien auch natürlich.
Ja, davon gehe ich jetzt aus. Ne? Mhm. Aber du forschst ja auch sozusagen zur Jazzgeschichte. Welche Rolle spielt das für dich, dass man sich auch sozusagen in diese Musik reindenkt, reinliest, in die Komposition, in die Musik irgendwie auch nochmal anders reinhört, so historisch, weil es ja auch einen gesellschaftlichen, politischen Background hat.
Absolut.
Und man sie ja unter anderen Bedingungen anders interpretiert. Ne? Das ist ja auch ein Spannungsfeld, was ausgelotet gehört beim Jazz.
Ja, total. Also das spielt für mich eine sehr große Rolle. Nun bin ich natürlich auch ein Kind der 80er und 90er und also bei mir muss man sich das wirklich, das kennst du vielleicht auch so selber, also bei mir war das wirklich so, ich habe eine CD gekauft und habe das Booklet gelesen, während ich die CD gehört habe. Genau. Also für mich war das so ein Prozess, den hat man zelebriert. Das war bei den Vinylplatten, ist es bis heute, wenn ich mir eine Vinylplatte mache, ich immer noch sehr gerne, habe auch 2 Plattenspieler zu Hause stehen mit guten Boxen und so, also nichts jetzt super so High-End, aber man kann da sehr schön Vinyl hören drauf und das auch genießen. Und also für mich sind diese sogenannten Liner Notes haben dazu beigetragen, dass ich sehr, sehr viel über die Hintergründe dieser Musik tatsächlich wenn man so will, historisch forschend gelernt habe und auch und weiß. Also alle Einordnungen, die ich heute für Musiker, wie die miteinander aufgenommen haben, interagiert haben, wer welche Stücke geschrieben hat, um sie mit wem zu spielen, auf welchen Platten und so, das geht schon. Ich habe auch sehr, sehr viele Bücher im Schrank stehen und Bücher gelesen zu dem Thema, klar. Aber ich habe unglaublich viel, ich persönlich, über die Beschäftigung mit wirklich mit den Liner Notes von CDs und Vinyl gelernt und Musik einzuordnen, also auch da wieder, ohne jemanden der jüngeren Generation nahe treten zu wollen. Also dieses Spotify-Phänomen ist mir wirklich ein Graus und es ist mir auch absolut, erschließt sich mir auch nicht. Also wie man einen Track von irgendjemandem hören kann und sagen kann, ja, habe ich gehört, kenne ich. Das finde ich ganz persönlich finde es unerträglich. Also ich kann nur sagen, dass für mich subjektiv diese Beschäftigung, dass man ein ganzes Werk wahrnimmt und sich damit vielleicht auch noch ein bisschen intellektuell mit dem Hintergrund beschäftigt, das hat für mich unglaublich viel gebracht. Also und auch zu wissen, was weiß ich, wie die Musiker stilistisch, also vom Bebop über den Hardbop kommen, dann die ganze Fusion-Ära und dann sind sie in den 80ern wieder zurückgekommen und haben angefangen, Post-Bop zu spielen, also akustischen Jazz und so. Und wie es dann bis heute weitergegangen ist, was auch jemand für eine Bedeutung hat, wie Wynton Marsalis oder solche Leute. Ja. Das hat ja eine Geschichte. Also das heißt, so wie die heute spielen, das hat ja einen Grund. Und wie die sich entwickelt haben, also es ist nur ein Beispiel, es gibt viele, viele andere fantastische Musiker, auch inzwischen europaweit eben, ne?
Ja.
Und das ist für mich sehr entscheidend, diese Einordnung zu machen, wo kommt jemand her und warum spielt er deswegen heute so oder warum schreibt er deswegen heute so. Das ist für mich persönlich sehr entscheidend, ja.
Ich glaube, jüngere Leute heute haben vielleicht den Vorteil, dass sie sich schneller so Sachen erschließen können, weil es einfach schneller verfügbar ist. Ne? Du sagst Spotify oder man googelt Sachen oder YouTube, aber ich kann mich auch, ich bin irgendwie 3-4 Jahre älter als du und da war es so, wenn ich Platten gekauft habe, ich sage mal im Nachhinein, der interessanteste Moment war fast der Weg vom Plattenladen bis nach Hause, wo man es noch nicht gehört hat, aber sich vorgestellt hat, wie das wohl klingen mag. Das ist
halt wie Weihnachten, ne?
Genau, weil ich mich auch ehrlich gesagt nie getraut habe. In Köln gab es dann auch, der Saturn war ja auch mal ein schöner Plattenladen.
Ja,
wirklich.
Das war der größte Jazzkeller Europas.
Jazzkeller und auch...
So hat das sich auf jeden Fall immer selber bezeichnet.
Jeder andere Bereich und man hatte ja diese, man schrieb sich dann die Nummern auf von den Alben und suchte die in diesen Regalen.
Genau,
ne? Man
kam
sich vor wie in so einer Bibliothek und das war alles irgendwie so ganz, ganz toll und ganz erhaben und irgendwie spannend und dann habe ich mich auch nie getraut.
Sehr witzige und sehr, sehr fitte Leute, die irgendwie ein bisschen abgefahren waren, so als Typen, haben auch gearbeitet in einem Beraten. Also so richtig wie so Bibliothekare, ne?
Genau. Die, man konnte ja theoretisch,
tolle Leute,
theoretisch da reinhören und das habe ich mich aber nicht getraut und dann habe ich gewartet bis zu Hause und ja, eben, das ist eben auch spannend.
Aber das geht mir genauso, also kann ich total teilen.
Ja, und dann hat man sozusagen die Texte gelesen und die Liner Notes und alles Mögliche, was dann bei den CDs war, das ja dann noch ein bisschen ausgefuchster, ne? Da gab es immer mehr Infos dann dazu und so.
Und der nächste Schritt, also das kann man vielleicht auch noch ergänzen, es geht dann noch weiter, weil da werden ja dann wieder Kooperationen, der und der hat gerade in den letzten Jahren, also so habe ich zum Beispiel das ganze Werk von einem fantastischen Pianisten, ist auch schon gestorben, Mal Grumiller, einer meiner absoluten Heroes, klaviermäßig, die kamen dann auf. Es gab auch viel weniger Leute, die, abgesehen davon war der auch ganz fantastisch und hatte einen ganz eigenen Style auch. Und die sind dann eben auch so weit, das passiert ja heute auch noch, die Leute sind dann weitergereicht worden. Nur dadurch, dass es viel weniger gab, haben die so ausgewählte Leute dann auch mit allen gespielt. Und das heißt, man liest dann diesen Liner Notes, ja, der kommt gerade, hat gerade für die letzten 5 Jahre mit der und der Band, gehst in den Plattenladen, kaufst dir die Platte, weil das total interessant fand. So erweitert sich immer mehr der Horizont sozusagen. Und man entdeckt allein schon aus diesen Lesen dieser Liner Notes heraus immer neue Bands, neue Kooperationen und so weiter. Also ich finde es bis heute sehr spannend. Also ich mache das, wenn ich kaufe mir immer noch Vinylplatten, mache es immer noch genau so. Bis heute.
Gab es da noch andere Medien, die du genutzt hast? Also irgendwelche Magazine zum Beispiel, die du regelmäßig gelesen hast, wo es um Jazz geht? Oder
das habe ich tatsächlich am Anfang überhaupt, also hinter dann, als man dann auch mal interessiert war, was machen die Kollegen und so. Und, so da hat man dann schon damit angefangen, als man noch Printmagazine mehr gelesen hat. Das ist auch schon eher wieder 15, 20 Jahre her. Ja. Heute guckt man dann doch vielleicht eher im Internet und so, liest die Sachen auch online. Aber nee, also andere Medien, also Fernsehen und die gute alte Videokassette war damals natürlich schon seinerzeit schon ein Riesenthema. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich habe nächtelang irgendwie WDR Live Jazz aufgenommen und mir dann, das lief natürlich auch damals schon immer sehr gerne nachts zu unmöglichen Zeiten oder Mitschnitte wie Leverkusener Jazztage.
Sogenannte Kulturprogramm. Ne?
So ist es, ganz genau. Und habe das dann mitgeschnitten, wirklich auf diesen, kann sich heute keiner mal vorstellen. Gut, die Leute, die so Podcasts hören, vielleicht kennen die das ja alle noch, VHS-Kassetten. Und die habe ich dann, die habe ich teilweise immer noch im Keller stehen. Die lösen sich halt irgendwann auf, diese Bänder. Deswegen, man hat auch kein Wiedergabegerät mehr. Aber das habe ich schon, also Fernsehen war damals schon ein Riesenthema auch. Mhm. Also speziell Festivalmitschnitte. Also in meiner Jugend, so Anfang, Mitte der 90er, lief auch eigentlich nicht mehr so regelmäßig wahnsinnig viel Jazz in Sendungen im Fernsehen. Aber sagen wir mal, kuratierte Sendungen vom WDR, Festivalmitschnitte und sowas, das lief schon viel, muss man sagen. Oder Dreisat und so. Mhm.
Genau. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, schon bestimmt bei einer guten halben Stunde hier. Und das macht sehr viel Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ich möchte jetzt trotzdem vielleicht zur letzten Frage kommen und nochmal damit vielleicht auch zwei Kreise schließen. Und zum einen habe ich ja eben schon kurz haben wir eben über Corona gesprochen, über die fehlenden Auftrittsmöglichkeiten und dann habe ich kurz die Beatles ins Gespräch gebracht mit ihrem berühmten Rooftop-Konzert und genau, du hast ja mehrere eigene Formationen, dein Quintett und dann das Organic Universe und bist auch als Sideman unterwegs, das heißt, du bist viel unterwegs, du spielst viel live und bist auch viel rumgekommen und ich wollte...
Gerade jetzt nicht so, aber normalerweise schon.
Eben, genau. In letzter Zeit, deswegen wollte ich es jetzt nochmal ansprechen und wollte dich mal fragen, was so ein Jahr, so ein normales Jahr an Auftritten so für dich eigentlich mit sich brächte und was so die zwei, drei oder vielleicht auch der coolste, interessanteste, spannendste Ort gewesen ist, an dem du jemals gespielt hast oder vielleicht auch einfach der krasseste oder überraschendste Gig oder irgendein besonderes Live-Erlebnis, was du gehabt hast.
Da muss ich mal überlegen. Also sagen wir mal so, so ein normales Jahr, das ist ja jetzt schon wirklich 2 Jahre her. Also es erscheint einem in der eigenen Wahrnehmung tatsächlich viel länger. Es geht wahrscheinlich allen so. Es fühlt sich eher an wie 5 oder so, aber es sind erst knapp 2, noch nicht mal ganz 2. Und so ein normales Jahr, da sind also so, sagen wir mal, ich würde sagen, ja, 50, 60 Live-Jazz-Gigs sind da schon so normal, manchmal weniger, manchmal mehr, aber so eine Größenordnung würde ich da so rückblicken, das ist jetzt geschätzt, aber das würde ich schon so sagen, dass das da so ist, in unterschiedlichen Formationen. Und das bringt mit sich viel, viel Kommunikation und Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen, auch mit Clubbesitzern und Clubbetreibern. Die sitzen da genauso und Festivalbetreiber und Booker und so. Also dieser ganze Kontakt mit den Leuten, die ganze Infrastruktur hosten in dem Geschäft, ist ja auch super wichtig und auch sehr, sehr wertvoller, schöner Austausch und so. Man ist viel unterwegs, man spielt mit unterschiedlichsten Leuten. Und am schönsten, oder ich kann jetzt gar kein konkretes Event, da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, glaube ich so, aber die schönsten Sachen sind natürlich eigentlich nicht unbedingt Einzel-Events, da gibt es auch schöne Erinnerungen. Und also zum Beispiel jetzt am Freitag, ich hoffe, er sagt es nicht ab, jetzt am Freitag fliegen wir in den Jazzclub Bilbao mit einer Quartettbesetzung nach Spanien und spielen da, so Gott will, tatsächlich live. Also ich hoffe, es findet auch statt. Mhm. Also die letzten Aussagen von dem Booker, Promoter, die waren so, also ja, kommt mal und ist alles gut und so. Und so. Also sowas sind natürlich schöne Sachen, ist unter Nachhaltigkeitsaspekten nicht so wahnsinnig sinnvoll, aber unter Corona, weil man sowieso so viel zu Hause ist, dachte ich, wir nehmen das mal mit und machen das. Und ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen mit der Fliegerei, gebe ich zu, aber das ist auf jeden Fall was, worauf ich mich sehr freue. Aber ansonsten sind natürlich, so grundsätzlich gesehen, sind Tourneen natürlich schon das Schönste. Aus dem einfachen Grund, weil man die Musik ab dem zweiten Abend quasi auswendig spielt, besonders mit Bands, die man sehr gut kennt, wo man die Kollegen sehr schätzt. also dieses wirklich, dass man eine Woche oder 10 Tage mit einer festen Besetzung, am besten noch mit eigener Musik in schönen Locations, ist eigentlich egal, wo das ist, unterwegs ist. Das sind eigentlich so die herausragenden Sachen, weil nur auf so Tourneen hat man wirklich das Gefühl, dass wirklich was, also ist meine Wahrnehmung, dass wirklich was passiert mit der Musik. Also dass die sich entwickelt. Also die entwickelt sich dann meistens, es sei denn, es sind Leute, die man unglaublich gut kennt, da kann das auch schon mal bei einem Einzelgig passieren, aber die Musik entwickelt sich dann vor allem, wenn man wirklich 2, 3, 4, 5 Nächte, 6 Nächte und mehr mit den gleichen Leuten auf einem hohen Level unter zumindest annehmbaren Konditionen spielen kann. Das ist eigentlich so das Schönste, finde ich.
Ja, dann wünsche ich dir und uns allen eigentlich, dass das bald wieder möglich ist.
Vielen Dank.
Und bedanke mich, dass du heute hier bei uns im Jazzcast zu Gast gewesen bist.
Ich danke dir.
Und ja, das hat Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr wollt, es gibt viele bei uns kostenlos auf der Homepage zu hören, viele Jazzcast-Folgen mit vielen anderen interessanten Gästen auch. Und ja, wir werden jetzt auch fleißig weiter neu produzieren. Und ja, Peter, dann spielst du vielleicht auch demnächst mal wieder live im King Georg.
Das würde mich sehr freuen. Ja,
spätestens 2022 ist es soweit. Unser Weihnachtswunsch. Okay, dann bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Vielen Dank. Tschüss.